Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11, der sogenannte Fischzug des Petrus. Es geschah aber, als die Volksmenge auf Jesus andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten im anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Johannes, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das waren Tage damals vor 2000 Jahren am See Genezareth. Die Volksmengen drängten zu Jesus, die Massen wollten das Wort Gottes hören, wenn es doch auch heute noch so wäre. Wir sehen aber, dass das Leben derer, die Jesus nachfolgen wollen, auch damals nicht einfach war. Und Petrus bekam das ganz unmittelbar zu spüren. Denn Jesus ruft zum Heil, er ruft zur Nachfolge, er ruft zum Dienst. Aber dieser Dienst fordert einen ziemlich radikalen Einsatz. Mit dem Hinweis, sie verließen alles und folgten ihm nach, schließt dieser Bericht vom Herrn. Der ruft. Ihr habt gesehen, so habe ich auch das Thema gewählt, der Herr, der ruft. Wer ist dieser Herr, der so in die konsequente Nachfolge ruft? Eigentlich scheint uns das ja ganz einfach und klar zu sein. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der Heiland und Erlöser der Welt. Aber was uns so einfach und klar zu sein scheint, das erfassen wir oft gar nicht richtig in der Tiefe. Und deshalb wollen wir uns heute noch mal ganz neu vor Augen stellen, wer dieser Jesus ist, gerade im Zusammenhang mit dem Dienst, in den er uns ruft. Zunächst noch zum äußeren Rahmen der Geschichte. Es ist nicht ganz einfach, die verschiedenen Berufungsgeschichten zeitlich einzuordnen. Im Kapitel vorher, in Lukas 4, ist Jesus noch in seiner Heimatstadt Nazareth. Er lehrt dort in der Synagoge und sagt, Vers 23, ihr werdet freilich sagen, alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Das ist ein interessanter und spannender Vers, denn die Bibel berichtet uns, soweit ich sehe, nichts von dem, was Jesus vorher schon in Kapernaum an Wundern getan hätte. Nur dieser Hinweis macht deutlich, dass Jesus offensichtlich schon Wunder in Kapernaum getan hat, bevor sich seine Lage in Nazareth zugespitzt hat, sie ihm dort versucht haben umzubringen und er seinen Wohnsitz von Nazareth nach Kapernaum verlagert hat. Diese Wunder sind, soweit ich sehe, im Neuen Testament ausnahmslos nicht berichtet. Sein erstes Wunder überhaupt hatte Jesus ja nach dem Zeugnis des Johannes in Kana vollbracht. Und Johannes betont dort ausdrücklich, Kapitel 1, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa. Johannes betont also mit Nachdruck, dass das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kana das erste Wunder war, das Jesus vollbracht hat. Und da waren auch schon einige Jünger dabei. Nach Johannes 1,35 Johannes, Andreas, Simon, Petrus, Philippus und Nathanael, also 5 von den 12, waren mindestens beim ersten Wunder schon dabei. Die hatte Jesus schon vorher berufen. Und dann hören wir in Lukas 4, dass Jesus weitere Wunder in Kapernaum gewirkt hat zu einer Zeit, als er noch in Nazareth wohnte. Auch die Heilung der Schwiegermutter des Petrus berichtet Lukas vor der Berufung des Petrus, wie sie unser heutiges Gotteswort berichtet. Während Matthäus und Markus die Berufung des Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes nach der Heilung des Schwiegermutter des Petrus berichten. Frage, wie kriegen wir das alles miteinander auf die Reihe? Eine Möglichkeit ist, dass die Evangelisten beim Bericht nicht unbedingt auf die strikte zeitliche Reihenfolge geachtet haben. Machen Sie immer mal wieder, dass Sie vorgreifend schon mal was erwähnen in 2 Sätzen, was zeitlich erst hinterher geschehen ist. Könnte sein, abgesehen davon ist es aber ziemlich eindeutig so gewesen, dass Jesus seine Jünger zum Teil zwar schon berufen hatte in der Anfangsphase, sie ihn aber noch nicht ständig begleiteten. Das heißt, er hatte sie berufen, aber noch nicht aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf, aus ihren Familien herausgerufen. Sie waren abschnittweise mit ihm unterwegs und gingen ansonsten weiter ihrem Berufsalltag nach und lebten bei ihren Familien wie vorher auch. Jetzt aber beginnt Jesus, sie ganz aus ihrem Beruf in seine Nachfolge zu rufen. Und das ist das Besondere auch mit an diesem Geschehen, an diesem Bericht. Dass wir es definitiv bei dieser Stelle nicht mit der ersten Begegnung zwischen Jesus und dem Petrus zu tun haben, das zeigen die verschiedenen Wunder, bei denen die Jünger anwesend waren, schon vorher. Das Besondere hier ist, dass Petrus anfängt zu begreifen, wer dieser Herr ist, der da ruft. Auch das ist interessant. Warum fängt Petrus erst hier an zu begreifen? Mehr zu begreifen. Warum beispielsweise nicht schon auf der Hochzeit zu Kana? War das ein geringeres Wunder? Fische fangen war für den Petrus eigentlich nichts Besonderes. Das Wasser zu Wein wird eigentlich außergewöhnlicher. Uns heißt ja auch dort zum Schluss, und seine Jünger glaubten an ihn. Aber wenn man den Bericht über das Wunder in Kana genau liest, dann fällt auf, die Jünger waren daran gar nicht unmittelbar beteiligt. Jesu Mutter Maria ist's, die ihn auf den Mangel an Wein hinweist. Und die Ausführenden sind dann die Diener des Haushalts. Die bekommen von Jesus die Anweisung, Wasser in die großen Wasserkrüge zu füllen und dann den Inhalt dem Speisemeister zum Verkosten zu bringen. Die Jünger sind aber praktisch ganz unbeteiligte Zuschauer. Und so ist es doch auch bei uns. Wenn Jesus bei anderen Wunder tut und wir bekommen es mit, dann sagen wir zwar auch, preis dem Herrn, wir haben einen großen Gott, wir haben einen Gott, der Wunder tut, super. Aber wenn Jesus in unserem Leben Wunder tut, dann geht uns das ganz anders unter die Haut. Dann hat das eine viel intensivere, unmittelbarere Auswirkung auf uns selber. Und hier ist Petrus ganz unmittelbar in dieses Wunder hineingebunden. Es beginnt damit, dass eine riesige Menschenmenge zu Jesus drängt. Es wird richtig eng am Ufer rund um Jesus. Und da sieht Jesus 2 Schiffe am Ufer liegen. Das eine gehört Petrus. Jesus bittet ihn, ein kleines Stück vom Ufer wegzufahren. Da hat Jesus Platz und vor allem auch eine bessere Akustik. Wasser hat ja eine glatte und auch relativ harte Oberfläche. Wenn man mal vom 3-Meter-Brett unsanft und ungeübt aufkommt, merkt man das, wie hart Wasser sein kann. Also, und diese glatte, harte Oberfläche, die trägt die Stimme gut. Und dann halt sie die Hänge am See Genezareth hinauf, wo die Menge sitzt oder vielleicht auch steht. Und so lehrt Jesus vom Schiff aus die Menschen. Über den Inhalt seiner Verkündigung, weiß nicht, ob euch das bewusst geworden ist beim Hören und Lesen, ist gar nichts gesagt. Es wird nur gesagt, er leerte sie vom Schiff aus. Und Lukas berichtet dann ganz kurz, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon. Hier ist etwas ganz anderes wichtig. Von der Menge weg wendet sich Jesus dem Petrus zu. Und damit wird es für Petrus persönlich, unangenehm persönlich, herausfordernd persönlich. Petrus hatte ja eine anstrengende Nacht hinter sich. Sie waren die ganze Nacht draußen gewesen auf dem See und hatten gefischt. Eigentlich wollte er nur noch in Ruhe seine Netze für die nächste Nacht in Ordnung bringen, und dann hatte der arme Kerl eine ordentliche Mütze Schlaf nötig. Aber daraus wird nichts. Jesus hat einen weiteren Auftrag für Petrus. Auch interessant, vorher hatte er gebeten, dass Petrus ihn etwas vom Ufer wegfahren soll. Jetzt gebietet er. Und es ist ein sehr eigenartiger Befehl. Fahr hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Petrus denkt wohl, er hat nicht richtig gehört. Jetzt in der Mittagshitze. Jesus hatte ja sicher nicht nur kurz ein paar Minuten geredet, es dürfte mittlerweile Mittag geworden sein, die Sonne brennt heiß vom Himmel, die Fische haben sich längst in die tiefen kühlen Tiefen des Sees zurückgezogen, und jedes Kind am See Genezareth weiß, nicht mal ein Verrückter fährt mittags raus auf den See zum Fischen. Ludwig Schneller, der Gründer des syrischen Waisenhauses, lebte im 19. Jahrhundert viele Jahre in Israel, und er erzählt, wie er bei einem Besuch am See Genezareth die Fischer dort gefragt hat, ob sie auch am Tag fischen würden. Da haben sie ihn ausgelacht über so viel Unwissenheit. Also bis ins 19. Jahrhundert war das allgemein bekannt am See Genezareth, tagsüber geht nichts. Kein vernünftiger Mensch kam auf die Idee, tagsüber rauszufahren. Und Jesus deutet in seinem Befehl das Problem auch schon an. Er sagt, fahr hinaus auf die Tiefe. Und der See Genezareth ist tief, richtig tief, im Schnitt 25 Meter, maximal sogar 43. Und in der Hitze des Tages stehen die Fische eben weit unten im kühleren Wasser, tief. Viel zu tief für die Reichweite der Netze. Jesus kann das nicht wissen. Er ist ja Zimmermann und kein Fischer. Er ist nicht am See Genezareth, sondern in Nazareth groß geworden. Man ist versucht zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Deshalb hat sich Petrus jetzt auch zu Jesus hinübergebeugt, ihm kameradschaftlich den Arm um die Schulter gelegt und ihm ins Ohr geflüstert, lieber Meister, keine gute Idee. Damit blamieren wir uns bis auf die Knochen. Ich tue jetzt am besten so, als hätte ich dich nicht richtig verstanden. Und dann gehen wir heim, essen zu Mittag, schlafen erstmal richtig aus und übers Fischen reden wir dann heute Abend wieder. Nein, Petrus weiß, so geht das nicht. Es ist der Meister, der hier redet. Explizit, das griechische Wort, das Lukas hier verwendet, heißt wörtlich der Vorsteher. Wir könnten salopp sagen, der Chef. Wir sehen auch daran, dass Jesus zu Petrus zu diesem Zeitpunkt bereits Jünger ist. Er wird erst nicht hier zum Jünger berufen. Er ist schon Jünger. Er nennt Jesus schon am Beginn dieses Geschehens seinen Meister. Es ist also das Wort des Meisters, der hier befiehlt. Da kann man nicht widersprechen. Aber Petrus sieht auch all die Leute am Ufer sitzen. Hunderte, wahrscheinlich Tausende. Und viele davon kennen ihn. Das sind Freunde, Verwandte, Nachbarn. Versetzen wir uns in die Lage. Kapernaum ist zwar Stadt, aber wahrscheinlich trotzdem ähnlich wie Riedlingen halt ein großes Dorf. Auch wenn Stadt. Da kennt man sich. Er wird zum Gespött von ganz Kapernaum. Was heißt Kapernaum? Die Geschichte, die wird man in 20 Jahren noch rund um den See Genezareth erzählen. Und die Leute werden sich noch kugeln vor Lachen. Da wollte einer doch tatsächlich mittags auf den See fahren und fischen. Simon würde sich am liebsten in einem Mauseloch verkriechen. Ich habe gesagt, es wird für ihn persönlich, unangenehm persönlich, herausfordernd persönlich. Auswandern nach Amerika wird nach diesem Tag wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, die ihm bleibt. Petrus wagt einen vorsichtigen Einwand. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wahrscheinlich will Petrus damit zwei Botschaften vermitteln. Erstens, Herr, wir sind hundemüde. Wir haben die ganze Nacht geschuftet wie die Tiere. Zweitens, wenn schon nachts nichts ging, dann geht tagsüber garantiert erst recht nichts. Petrus ist kein Träumer und Spinner. Er sieht die Lage nüchtern und glasklar. Aber das Wort des Herrn steht dagegen. Und da ist die Frage, liebe Geschwister, das ist auch für uns immer wieder die wichtige Frage, das ist die spannende Frage an diesem ganzen Geschehen. Welcher Wirklichkeit vertrauen wir? Der Wirklichkeit, die wir vor Augen haben, oder der Wirklichkeit, die Jesus mit seinem Wort setzt? Wenn Jesus spricht, schafft er Wirklichkeit. Ich weise immer wieder darauf hin, was uns sehr auffällt, wenn wir die Prophetien lesen. Wie beginnt in der Regel eine biblische Prophetie? Mit den Worten, die Einleitung, ja, noch wörtlicher, manche Übersetzungen, ich weiß nicht, wie es Elberfelder übersetzt hat. Und es geschah, das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia, Hesekiel, Zacharia oder wie sie alle hießen. Es geschah das Wort des Herrn, die Einleitung. Dann kommt auch, so spricht der Herr, auch genau, es geschah das Wort des Herrn. Gottes Wort ist geschehen, Gottes Wort ist in sich immer schon Wirklichkeit. Und wenn Jesus sagt, geh hinaus, wirf das Netz aus, dann ist da Wirklichkeit drin. Ja? Aber unsere Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Petrus bleibt bei seinen nüchternen Vorbehalten nicht stehen. Er ist der Fachmann. Jesus ist der blutige Laie. Aber Petrus fährt fort, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Was Petrus tun soll, ist ja völlig wirklichkeitsfremd. Ein Ausleger sagt dazu, gegen die Ungunst der Lage steht allein Christi Wort. Diese Ungunst darf der Glaube nur ins Auge fassen, um dann umso entschlossener den Blick von ihr abzuwenden und allein auf das Wort zu hören. Wahrscheinlich war es Adolf Schlatter, ich habe es hier nicht mehr notiert gehabt. Ist interessant, ganz knapp zusammengepackt. Wir dürfen die Ungunst der Lage durchaus ernst nehmen. Wir müssen die Lage nicht schöner reden, als sie ist. Ja? Aber dann sollen wir uns von der Ungunst der Lage nicht beeindrucken lassen. Das Einzige, was zählt, ist nicht die Lage. Das Einzige, was zählt, ist das Wort des Herrn. Allein darauf haben wir zu hören, allein darauf haben wir zu vertrauen, allein davon haben wir unser Tun bestimmen zu lassen. Nicht die Gunst oder Ungunst der Lage entscheidet über das Gelingen, sondern allein der Herr. Gewiss dürfen wir nicht wirklichkeitsfremd sein. Aber wir lassen uns auch von der Ungunst der Lage nicht entmutigen. Wir dürfen Jesus zutrauen, dass er die Wirklichkeit verändert, dass er ganz neue Situationen schafft, auch solche, die wir heute noch für völlig unvorstellbar und unmöglich halten. Petrus gehorcht. Wie viel Glaube tatsächlich dabei ist oder auch wie viel Zweifel, das lässt der Bericht offen. Aber Jesus ist sein Meister. Wenn er gebietet hat, Petrus zu gehorchen. Also tut Petrus, was Jesus sagt. Ich vermute für Petrus, der hätte sich gewünscht, sich jetzt einfach und unauffällig Richtung Mitte des Sees verdrücken zu können und zu hoffen, dass sich die Menge verlaufen hat, bis sie nach Stunden von ihrer mittäglichen Fischtour zurückkommen. Aber das ging nicht. Denn wo sind die Netze? Geschichte ist in manchen Details interessant. Die sind ja noch am Ufer zum Trocknen ausgehängt. Ja? Petrus muss also erstmal wieder ans Ufer rudern, aussteigen, seine Mannen zusammenrufen, Netze abhängen, Netze ins Boot verlagern und dann geht's wieder raus auf den See. Und das alles vor den Augen der staunenden Menge, die ja immer noch an den Hängen des See Genezareth sitzt und fassungslos dem Treiben des Petrus zusieht. Wir können uns vorstellen, dass ein ungläubiges Raunen und Köpfeschütteln durch die Reihen geht. Die Leute fragen sich, was ist denn Petrus gefahren? Hat dem die Sonne heute Morgen schon so heiß auf den Kopf gebrannt? Wir haben damit im Kleinen eine interessante Parallele zu Noah. Der musste auch auf dem Trockenen ein riesiges Schiff bauen, vor den Augen seiner spottenden Zeitgenossen. Das ist das Spannende. Aufgrund unseres Kleinglaubens auch manchmal zum Mürbende, dass Gott nicht gleich seine sichtbare Wirklichkeit dagegen setzt. Ja? Noah muss viele Jahre bauen, bevor das Wasser kommt, für das man die Arche braucht. Petrus muss erst mal raus und alles Nötige tun, bevor das Wunder geschieht. Ja? Gott lässt uns manchmal in scheinbar aussichtsloser Lage ein scheinbar unsinniges Werk beginnen. So fahren sie also hinaus auf den See und werfen das Netz aus. Wahrscheinlich ist es ein Schleppnetz, das man etwas ins Wasser absinken lässt und dann hinter dem Schiff ein Stück weit herzieht. Nach einiger Zeit wollen sie das Netz wieder einholen, aber irgendwas stimmt nicht. Es scheint an was hängen geblieben zu sein. Sie ziehen und zerren. Langsam, ganz langsam können sie das Netz etwas heranziehen. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn, noch mehr als uns heute Morgen. Und dann sehen sie es, das Netz ist voller Fische. Es platzt aus allen Nähten. Die Menge der Fische ist so groß, dass das Netz dieses Gewicht und diese Masse kaum halten kann. Es fängt an zu reißen. Petrus und Andreas winken dem Jakobus und Johannes, dass sie kommen und ihnen helfen. Endlich haben sie es geschafft, das Netz ans Boot heranzuziehen, und jetzt fangen sie an, den Fang vom Netz in die Schiffe einzuladen. Beide Schiffe füllen sie damit und beide Schiffe sinken unter dem Gewicht immer tiefer und tiefer ins Wasser. Und als der letzte Fisch ins Boot gepurzelt ist, da stellen sie fest, mehr hätten es nicht sein dürfen. Beide Boote sind ob der Menge der Fische kurz vor dem Absaufen. So tief liegen sie im Wasser. Und was tut Petrus? Der strahlt jetzt übers ganze Gesicht. Der blickt triumphierend hinüber zum Ufer, wo die Menge noch sitzt. Hoffentlich haben die auch alles mitgekriegt. Er stellt sich vorn am Bug in Siegerpose auf, winkt freundlich hinüber. Was, da staunt ihr, was wir für Kerle sind. Autogramme gibt's später. Klopft seinem Bruder Andreas auf die Schulter. Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ist uns sicher. So einen Fang hat hier noch keiner gemacht. Nein, die Menschen am Ufer hat Petrus völlig vergessen. Er sieht nur noch sich und Jesus. Er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da staunen wir wieder. Petrus hat doch gewusst, wer Jesus ist. Andreas hatte ihm gesagt, wir haben den Messias gefunden. Nathanael hatte erkannt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Sie wussten doch, wer Jesus ist. Sie hatten es selber schon gesagt. Der Sohn Gottes, der Messias. Aber ich hatte ganz am Anfang gesagt, was uns so offenkundig und eindeutig klar zu sein scheint, das erfassen wir oft nicht in der richtigen Tiefe. Bei Petrus geht die Erkenntnis jetzt ein Stückchen vom Kopf ins Herz. In der Theorie hatte er schon irgendwie erkannt und gewusst, wer Jesus ist. Aber jetzt erst fängt er an, stückweise zu begreifen. Wirklich begriffen haben sie es ja erst nach Ostern, wer Jesus ist. Petrus geht auf, dieser Mann dort, das ist Gottes Sohn. In ihm ist die ganze Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes gegenwärtig und auf meinem Schiff anwesend. Da passe ich, sündiger Mensch, gar nicht dazu. Alle, auch die anderen, Andreas, Jakobus und Johannes, sind tief erschrocken. Und es waren nicht alle. Lukas berichtet sehr differenziert, da war eine ganze Menge mit an Bord. Es heißt ja, denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Das waren also nochmal in der Mehrzahl einige. Also der war mit seinem Bruder Andreas auf einem Schiff und da hatten die nochmal ein paar Gehilfen. Und dann heißt es, aber ebenso auch Jakobus und Johannes. Ja, also da waren wahrscheinlich ruckzuck 8, 10, 12 Mann auf diesen beiden Schiffen miteinander unterwegs. Und sie alle hatte Entsetzen erfasst über den Fischfang. Erst waren sie begeistert gewesen und erleichtert. Sie konnten es gar nicht fassen, so einen Riesenfang. Aber dann erschrecken sie. Mit jedem Fisch, der mehr ins Boot purzelt, wird ihnen klarer, das geht ja alles irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Das ist kein genialer Fischzug, das ist einfach unmöglich. Wer aber ist der Herr, der das Unmögliche möglich macht? Petrus und die anderen sind überwältigt von der Macht, der Würde und der Heiligkeit dessen, der mit ihnen im Boot ist. Denke gerade, so stellen wir uns vor, Gott käme in seiner himmlischen Herrlichkeit mitten unter uns hier da rein. Wahrscheinlich würden wir dann verstehen, wie es dem Petrus in diesem Moment geht. Wir würden alle zurückprallen, ob dieser Heiligkeit und Herrlichkeit. Und deshalb sinkt Petrus auf die Knie mit einer etwas merkwürdigen Bitte: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Es ist auch interessant, da hinzugucken, was ist eigentlich an dieser Bitte merkwürdig. Zeigt uns aber was über die Gemütslage. Ich denke, es ist nicht nur Lappalie. Wo sind die denn? Die sind auf dem See. Und Petrus sagt: Jesus, geh weg. Wo soll der denn hin? Dass Jesus jetzt übers Wasser geht, wird der Petrus nicht vermutet haben. Ich denke, es ist aber deshalb interessant, Petrus nimmt diese praktischen Aspekte in dem Moment überhaupt nicht mehr wahr. Er sieht nur sich und seinen Herrn. Das ist ein völliger Tunnelblick, ja? So eine Situation, wo alles andere ausgeblendet ist, nur noch die zwei. Jetzt könnten wir fragen, warum geht Petrus nicht selbst? Warum bittet er Jesus zu gehen? Man könnte praktisch sagen, der weiß ja auch, dass er nicht übers Wasser kann. Aber selbst wenn Petrus ginge, denke ich, das ist der wichtige Punkt, dann wäre Jesus immer noch im Schiff des Petrus und damit im Leben des Petrus. Aber wenn Petrus sagt, Jesus, geh weg, dann heißt diese Bitte letztlich: Jesus, geh aus meinem Leben. Denn ich und mein Leben passen nicht mit dir zusammen. Du bist zu groß und zu heilig. Aber Jesus geht nicht. Jesus ist nicht gekommen, liebe Geschwister, um sich Sünder vom Hals zu halten. Er ist gekommen, um Sünder zu sich zu ziehen. Er ist gekommen, uns zu vergeben, uns zu retten, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er ist gekommen, um buchstäblich im selben Boot mit uns zu sitzen, im Boot der Sünder. Und er will uns an diesem Rettungswerk beteiligen. Petrus bekommt einen neuen Befehl: von nun an wirst du Menschen fangen. Genau genommen ist das gar kein Befehl, es ist eine Feststellung. Jesus nimmt ganz einfach das ganze Leben des Petrus für sich in Beschlag. Mit der Formulierung Menschenfischer bewegt sich Jesus ganz im biblischen Gebrauch des Bildes im Blick auf diese Welt, denn diese Welt ist in der Bibel das Meer, das Völkermeer. Und aus diesem Meer heraus sollen Menschen gefischt, gerettet werden, ins Reich Gottes hinein. Aus dem Verderben und dem Untergang vor den Haien und anderen tödlichen Gefahren, geistlich Schiffbrüchige, die in den Seenotrettungskreuzer Gemeinde gerettet werden. Liebe Geschwister, das ist auch unser Auftrag heute. Er scheint uns in diesen Tagen oft ähnlich mühsam und aussichtslos wie der Fischzug des Petrus. Die Ungunst der Lage, die bekommen wir fast täglich zu spüren. Aber der Herr, der Petrus das Netz gefüllt hat, ist auch unser Herr. Und deshalb sind und bleiben wir fröhlich und voller Zuversicht am Werk. Amen.